Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke dafür. Und weil ich die letzten Wochen immer wieder gefragt worden bin, Bea, kannst du mal über Blutwerte sprechen, geht es in dieser Folge über Blutwerte im Bodybuilding. So Parameter, die wichtig sind, dass man das Athlet anschauen lässt, wie oft man das anschauen lässt, was bei der Blutabnahme zu beachten ist, sollst du Trainingspause einlegen, sollst du deine Supplemente nehmen, etc. Das werde ich dann zum Schluss beantworten. Und ja, ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt voll reinstarten, erzähle ich mal, wie oft mache ich das überhaupt selbst, weil ich bin ja nicht nur Coach, sondern ich bin eben auch Athletin. Und wie oft lasse ich selbst mein Blut abchecken? In welchen Abständen ist es wirklich jetzt wichtig, dass man das Blut checken lässt? Und genau, auf das gehe ich jetzt mal als Erster ein. Ich mache generell seit Jahren schon einmal im Jahr so Gesundenuntersuchungen, wo du eben dein Urin anschauen lässt und dann nur dein Blut abnehmen lässt. Und bei der Blutabnahme sind halt so die Basics dabei, wie es gibt ja das große Blutbild und das kleine Blutbild. Und beim großen Blutbild ist das kleine Blutbild enthalten plus Differentialwerte, Differentialblutbild. Und genau, deswegen meistens haben wir das große Blutbild dabei, aber es gibt dann nur ein paar Werte, die was halt als Athlet wichtig sind, wie zum Beispiel Sexualhormone, die haben wir jetzt da nicht dabei, weil die wenigsten Frauen werden da jetzt zum Hausarzt gehen und sagen, hey, Sexualhormone, und das macht ja der Frauenarzt nicht oft, weil wenn das System funktioniert und man die Periode normal hat, ja, dann wird es schon passen und braucht man das, ja, dann ist das jetzt eh Indiz, dass das passt. So, mein erster Coach wollte jetzt nie mehr Blutbild großartig sehen, da war das auch kein Thema, und ich muss ja sagen, die letzten Jahre, und ich bin doch schon ein paar Jahre in dieser Bodybuilding-Bubble unterwegs, die letzten Jahre ist das wirklich auch so ein Hype nur mal, dass man genauer hinschaut, das Blut überprüft, und es ist halt auch wichtig, weil aber wenn du von außen vielleicht gesund ausschaust, heißt das nicht, dass in dir drinnen alles normal funktioniert. Und so der Blutcheck ist einfach so ein Status, wie schaut es bei dir innen drinnen aus? Und da ist mir wichtig, dass ich nochmal erwähne, das ist ein Status von dem Tag. Das heißt, es ist eine Momentaufnahme. Jede Blutabnahme ist eine Momentaufnahme. Das heißt, in einer Woche, wenn du jetzt zum Beispiel krank wirst, wird es in einer Woche wieder ein bisschen anders ausschauen. Just saying. Also so zerdenk die Dinge nicht zu sehr. Wenn in dem Moment das meiste passt und dazwischen sie in deinem Wohlbefinden und wie es dir geht, nichts geändert hat, dann wird das schon nur passen im Groben. Genau, wie oft mache ich das also? Ich habe in der Prep so Mitte von der Prep einmal ein Blutbild jetzt gemacht bei meinem neuen Coach. Und dann nach den Wettkämpfen, ein, zwei Wochen nachher nur einmal, Blutwerte checken lassen. Und dann nach drei Monaten Post-Prep, zwei Monaten Post-Prep nochmal checken lassen. Wichtig ist eben, wenn du jetzt in der Prep zum Beispiel steckst und du bist zwei, drei Wochen vor Prep-Schluss, werde ich dir jetzt da kein Blutbild mehr abnehmen lassen. Weil was man halt auch so im Hinterkopf ein bisschen bedenken lässt, und wenn ich von Blutbild jetzt rede, dann ist das einfach Blutwerte. Also Blutwerte. Nur, dass das so ein bisschen nicht falsch versteht. Aber es geht Blutwerte. Genau. Dann macht das für mich halt wenig Sinn, weil ich mir denke, so diese drei Wochen, mach eine Momentaufnahme, wenn die Prep vorbei ist, so als Status, Ausgangspunkt für die Reverse-Diet, damit du in zwei, drei Monaten schaust, erholt sich der Körper. Du kannst nicht zwei, drei Monate nach der Reverse, also nach dem letzten Wettkampf sagen, hey, erholt sich der Körper, wenn du keinen Anhaltspunkt hast, wo du am Prep-Ende zum Beispiel gestanden hast. In der Off-Season ist natürlich so ein Blutcheck auch mal nett, damit du weißt, passt alles. Aber im Großen und Ganzen, und ich rede jetzt vom Naturalbereich mit Papi, dies und so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin Coach für Naturalathleten, ich kenne mich da nicht aus. Das ist für Coaches, die was auf PEDs spezialisiert sind, das Ding. Finde interessant, möchte mir ein bisschen vielleicht reinlesen, einfach weil es interessant ist, aber ja, just saying, wir sind da jetzt im naturalen Bereich, das heißt, ja, du weißt, was das heißt. Genau, wobei, in der Offseason ist das jetzt nicht so, aber jetzt wieder als Ausgangspunkt, bevor du in die Prep startest, weil einfach, dass du nur mehr siehst, ist der Körper gesund. Genau. Ich würde aber jetzt sagen, wir starten gleich mal rein, weil genug geredet davon. Genau, wir haben also das große Blutbild, das kleine Blutbild, Differentialblutbild und was immer bei den Blutabnahmen dabei ist, ist die Hämatologie. Was ist die Hämatologie? Essig, was mit Hämato zu tun hat, ist so Blutbestandteile, Blutkörperchen. Das heißt, sowas wie Hämoglobin, Hämatokrit, ist alles Hämatologie, also die Lehre des Blutes. Und da gibt es für mich, finde ich, so drei große Bestandteile, die was jeder kennen sollte und die werde ich da kurz erklären. Es gibt die Erythrozyten, die Leukozyten und die Thrombozyten. Die Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen, die Leukozyten sind die weißen Blutkörperchen. Und die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, sind für den Sauerstofftransport im Körper wichtig. Also, dass du ausreichend mit Sauerstoff versorgt wirst. Die transportieren, sind so die Sauerstofftransportkörper in unserem Blut, auf gut Deutsch. Wenn du jetzt zum Beispiel Blut verlierst, weil du der Menstruation hast oder einfach wirklich sehr stark irgendwo geblutet hast, so wirklich richtig, richtig stark, dann hast du weniger Erythrozyten, ergo Erythrozyten sind immer auch mit Eisen so gekoppelt, kannst du denken, das Eisen und Erythrozyten, das hängt immer ein bisschen zusammen und deswegen haben Frauen eher die Neigung dazu, dass sie einen Eisenmangel haben, weil sie eben Blut durch die Menstruation verlieren. Klingt logisch. Also Erythrozyten. Dann gibt es die Leukozyten, das sind die weißen Blutkörperchen und bei den Leukozyten, das sind wichtig für unser Immunsystem. Das kannst du so denken, wenn du jetzt wenig Leukozyten hast und du siehst das beim Blutcheck, ist das richtig scheiße, weil dein Immunsystem im Arsch ist. Also da hast du irgendeine Krankheit, dass das Immunsystem nicht gescheit funktioniert, Krebs, also es gibt ja, ja, ich will da jetzt nicht zu nahe auf irgendwas drauf eingehen. Leukozyten, wichtig, Immunsystem. Weil ich habe vorhin überlegt, wie weit geht man ins Detail, weil bei gewissen Worten ist ja einfach in meinem Kopf so viel, wo ich mich nachher wieder verhaspelt. Und keine Ahnung, wie oft ich die Podcast-Folge schon aufnehme. Deswegen Erythrozyten, Leukozyten. Und der dritte Punkt, der was mir wichtig ist, dass ihr wisst, sind die Thrombozyten. Und die Thrombozyten sind für unsere Blutgerinnung verantwortlich. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel beim Kochen mit einem Messer schneidest, dann blutest und du kennst sicher das dann, dass das Blut so ein bisschen stockt und dann so ein bisschen schleimig wird und dann hart. Und dass eben das Blut stockt und so weiter, dafür sind die Thrombozyten verantwortlich. Das heißt, wenn die Thrombozyten jetzt zum Beispiel auch zu hoch sind, dann hast du ein massives Problem, weil dann kann es sein, dass du Blutgerinnsel bildest. Das heißt, das Blut, das, wie heißt denn das Wort? Das Blut, das verklebt so ein bisschen, das ist so ein Blutpropfen, und der bildet sich dann beim Gefäß, so die Blut, das Blut bleibt halt dann so ein bisschen hängen, weil es nicht mehr so gut gerinnt, nicht mehr so gut rinnt. Und dann kann es sein, dass sie eben, das nennt man dann Thrombus, der Thrombus sie löst und dann ins Gehirn kommt, weil unsere Gefäße gehen durch den ganzen Körper, durchs Gehirn kommt. Das ist dann das Thema, wo du einen Schlaganfall hast, weil ein Blutgefäß verstopft ist. Oder in die Lunge, wo du dann eine Lungenembolie bekommst und dann auch erstickst. Ist auch scheiße. Also beides führt zum Tod im meisten Fall. Also nicht unbedingt im meisten Fall. Es gibt schon viele Schlaganfälle, die was überleben, aber beides ist halt wirklich für die Gesundheit beeinträchtigend. Und man sagt ja, beim Schlaganfall, du hast 4 Stunden, wo du dann die, was die wichtigsten Stunden überhaupt sind. Also ich habe einmal so ein Praktikum auf der Stroke-Unit von der Schlaganfallstation gehabt und das ist halt wirklich, ja. Deswegen wichtig, dass man da einfach das Blut checken lässt und eben mal schaut, dass die Blutgerinnung passt unter anderem. So, dann gehen wir in die klinische Chemie. Und da finde ich einen richtig coolen Wert, zum Beispiel in CRP. CRP ist so das C-reaktive Protein und das meiste sind irgendwelche Proteine, Enzyme, die was im Körper dann gewisse Dinge machen. Und CRP, und da möchte ich kurz auf das Thema Referenzbereiche eingehen. Es heißt ja immer, also vielleicht hast du es in einem anderen Podcast auch schon gehört, so Vertrauen im Referenzbereich nicht 100%, weil man muss jetzt sagen, der Referenzbereich ist auf Durchschnittsmenschen ausgelegt. Und natürlich, was der, wer macht den Referenzbereich? Ja, genau. Alle, die was vom Gesundheitssystem profitieren. Also von dem her ist das immer so, sicher hat es seinen Sinn, aber Referenzbereich ist halt gerade, wenn man dann auch noch Bodybuilding macht oder Kraftsport, das heißt mehr Muskelmasse hat, auch nochmal so ein Ding, weil du einfach, ja, sagen wir sie ehrlich, Referenzbereiche sind für den Durchschnittsmenschen und der Durchschnittsmensch bewegt sich zu wenig und isst zu viel Blödsinn. Und mit mehr Muskelmasse kann es halt sein, dass gewisse Werte dann einfach erhöht sind, aber da muss man einfach im Hinterkopf dann haben, okay, ich mache Kraftsport. Und aber die meisten, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Befund bekommst vom Blut, dann siehst du auch, dass dort nicht nur der Referenzbereich, manchmal ist ein Balken dabei, dann steht eh von bis, das ist der Referenzbereich, dann steht die Zahl und dann steht ab und zu nur plus, plus, plus oder minus, 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 je nachdem, wie stark erhöht oder erniedrigt das ist. Und je nachdem, wie viel Zeit der Arzt hat, wird er da halt wahrscheinlich schneller oder weniger schneller rübergehen. Und ja, wenn jetzt wirklich ein Wert anspricht, dann sag einfach, hey, ich mache halt Bodybuilding, habe mehr Muskelmasse, kann das auch daran liegen, dass der Arzt einfach nur mal gegencheckt, ah ja, also wenn was wäre, da einfach nur mal das erwähnen, weil ich glaube, das wird oft vergessen. Und jetzt wieder zurück zum CRP, das ist nämlich das Coole dran, der Referenzwert vom CRP sollte bei jedem Menschen gleich sein, nämlich zwischen 0 und 5. Er sollte nicht drüber sein. Sicher, CRP ist ein Entzündungswert, das heißt, wenn du eine Entzündung in deinem Körper hast, dann ist dieser Wert erhöht. Und deswegen im Training ist halt der Entzündungswert eventuell auch leicht erhöht, aber das ist wegen einem Training, das ist jetzt nicht wegen einer Krankheit, deswegen nehmen wir das aus. Cool, sollte der leicht erhöht sein, ich sage aber, wenn der jetzt bei 20, 30 ist, dann kann es auch nicht mehr im Training liegen. Dann haben wir Leberwerte, wie zum Beispiel GOT, GPT, alkalische Phosphatase, Gamma-GT, Eiweiß, Gesamtbilirubin. Gesamtbilirubin hängt wieder mit der Gallenblase zusammen und Leber und Gallenblase sind Nachbarn. Also von dem her, die sind gleich nebeneinander. Und unser Leber entgiftet. Das heißt, wie kannst du das jetzt zum Beispiel da merken, dass die Leber wichtig ist und entgiftet? Wenn du viel Alkohol konsumierst oder gerade bei Alkoholiker ist die Leber komplett kaputt. Das Coole bei der Leber ist aber, dass ich glaube, also da muss ich jetzt wieder ganz weit zurückgreifen in mein Krankenschwestern-Ding, aber ich glaube, die Leber kann einen Teil nachwachsen. Das ist nämlich ziemlich cool. Genau. Also wenn man da ein Stückchen wegschneidet, macht das der Leber jetzt nicht so viel. Aber natürlich, man hat es ja nicht umsonst, das Stückchen. Und gerade bei Alkoholikern ist die Leber halt auch vergrößert. Und deswegen, wenn du jetzt ein paar Alkoholiker anschaust, haben die manchmal auch so einen Bauch ein bisschen. Das ist dann durch Wassereinlagerungen. Ja, man sagt Aszites, das ist einfach so Wassereinlagerungen, massiver Bauch. Und das ist halt, da weiß man, das hat was mit der Leber. Da haben wir ja so einen Notfall gehabt im Krankenhaus. Da haben wir am Anfang schon gedacht, wow, der Bauch ist sicher von der Leber. Und irgendwie war das aber dann so, dass der so viel Wasser im Bauch gehabt hat, dass der einfach so, ich habe mich nur mal umgedreht, vor mir bewusstlos am Bett gelegen ist und ich die Notfallklingel gebraucht habe. Und es ist dann, ja, da geht da die Pumpe. Da geht da definitiv die Pumpe. Genau, Leber, dass man das ein bisschen mit Entgiften und sowas verknüpft. Was auch wichtig ist zum Wissen, wenn du jetzt wirklich Probleme hast bei der Leber, dass du was nicht funktioniert, dann wirst du das sehen, nämlich bei deinem Stuhlgang zum Beispiel, weil der wird dann zum Beispiel weiß und sollte eigentlich braun sein. Und wenn es zu weit ist, dann lauf ins Krankenhaus, geh zu deinem Hausarzt. Aber das ist auch nochmal sowas, was man da, was gut ist, wenn man es so im Hinterkopf hat. Dann ist da die Niere. Und die Niere ist wichtig für Regulation von Flüssigkeit und Elektrolyte und entfernt Abfallstoffe. Das heißt, wenn du jetzt richtig viel trinkst, wird natürlich der Urin auch heller. Das heißt, weniger Abfallstoff. Das heißt, du hast wirklich die Nieren gut gewaschen. Wir haben ja zwei Nieren. Man kann auch mit einer Niere überleben. Das heißt, du kannst das auch, wenn es passt, wenn wir anderen spenden, was ziemlich cool ist. Wenn du jetzt keine Niere mehr hast, ist das halt scheiße, weil du dann alle zwei, drei Tage ins Krankenhaus zur Dialyse fahren musst. Und was ist eine Dialyse? Eine Dialyse ist eine Blutwäsche. Das heißt, du hast so ein Gerät und du hast dann zwei so Kanäle und durch einen Kanal kommt das Blut raus, durch andere kommt rein und das ist halt so richtig, wo halt das Blut nur einmal gefiltert wird durch ein externes Gerät, weil du hast ja keine Nieren mehr. Und vielleicht mit Blutwäsche und so weiter kannst du dann die Niere auch nochmal besser merken, was die macht. Und da gibt es halt so Werte wie Kreatinin, die was eben bei Muskelmasse erhöht sein kann, der Wert. Deswegen GFR, glomerale Filtrationsrate ist das. Das heißt, wie effektiv arbeitet die Niere, wie effektiv filtert sie. Und dann gibt es Cystatin C. Und Cystatin C ist ein cooler Wert, weil der wird durch die Kreatineinnahme nicht verfälscht, nicht beeinflusst. Das heißt, am Cystatin C, egal wie viel Kreatin du reinschaufelst, da kannst du festmachen, wie schaut es da aus bei deiner Niere. Also ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, dass ich da wirklich eine schöne Struktur für dich reinbringe. Wir haben dann ein Pankreas. Pankreas ist dasselbe wie die Bauchspeicheldrüse. Genau. Und Pankreas, Bauchspeicheldrüse sind für die Insulinausschüttung zuständig, also für die Blutzuckerregulation. Je nachdem, wie viel Blutzucker, Glucose du im Blut hast, und da habe ich schon mal eine Folge über Carb Party gemacht, also gerne ein paar Mal zurückschauen bei den Folgen, so darum feiern wir Carb Partys, irgendwas mit Carb Partys war es auf jeden Fall, und da geht es auch um Insulin und Blutzucker und so weiter und Kohlenhydrate, also gerne in diese Folge auch reinhören, ist glaube ich noch gar nicht so lange her. Genau, und je nachdem wie hoch unser Blutzucker ist, wegen den Kohlenhydraten sind ja auch nicht da Mehrfachzucker, Einfachzucker, Zucker eben. Und Insulin gleicht das eben wieder aus. Da gibt es zum Beispiel auch das, was ist, wenn man jetzt zum Beispiel zu wenig Blutzucker hat, dann wirst du bewusstlos. Dann macht der Körper halt, dann haben zum Beispiel Diabetiker, wenn sie jetzt zu wenig Blutzucker haben, einen Hunger, weil der Körper natürlich nach dem Zucker verlangt. Wenn jetzt aber zum Beispiel wer zu viel Zucker hat, also ein Überzucker, es gibt ja Hypo- und Hyperglykämie, also Glykämie, Glucose, und wenn du jetzt zu viel Zucker hast, dann, also bei zu viel bist du sowieso bewusstlos, da ist so Shutdown vom Körper, also du fällst in so ein Koma rein, sagen wir so, und dann, wenn du zu viel Zucker hast, dann reguliert der Körper jetzt auch nicht nur mit Insulin, sondern du hast da mehr das Bedürfnis zum Trinken. Also da muss man halt dann auch mehr trinken. Genau, jetzt einmal nur mehr zu den Werten. Es gibt da Lipase, Amylase, das sind eben Enzyme vom Pankreas. Und dann gibt es nur zwei Werte, die was da auch wichtig sind. Nämlich es gibt den HbA1c, das ist der Langzeitzucker. Das heißt wirklich, wie schaut es aus über einen längeren Zeitraum? Wie arbeitet da der Pankreas? Und dann gibt es Glucose, so der Kurzzeitzucker. Also wirklich so, wie ist jetzt gerade der Zucker. Und da messt man halt zum Beispiel auch Diabetiker mehrmals täglich. Bei PIDs wird zum Beispiel auch Insulin zur Blutzuckerregulation verwendet. Das war gerade nicht Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, Bodybuilder werden auch Blutzucker messen, wenn sie natürlich Insulin extern zuführen. Wie gesagt, wir sind aber im naturalen Bereich. Und Glucose ist halt so ein Wert, den solltest du immer nüchtern abnehmen. Weil da gibt es zum Beispiel so den nüchtern Wert, wo du weißt, okay, in dem Bereich so, sage ich mal, zwischen 70 und 100 ist ja schon mega geil, 120 geht auch noch. Ab 170 hat's dann, da funktioniert das mit der Blut-Hirn-Schranke nicht mehr so, weil das ist jetzt wieder zu sehr medizinisch. Was ich da bei der Glucose mitgeben möchte, damit du nicht eskalierst, wenn der Blutzucker mal dann bei 140, 170 oder sowas ist, der höchste Wert, den was ich als Krankenschwester gesehen habe, da war ich aber auf der Intensivstation im Praktikum, war bei der Glucose und wie gesagt, so um die 100, das ist ein geiler Wert. Es gibt Diabetiker, die haben 300, 500, die sind halt irgendwann dann den Blutzucker so gewöhnt, ab einem gewissen Ding, wo man dann sagt, okay, das ist halt dann so, wenn es den Menschen eh noch gut geht, muss man dann jetzt nicht unbedingt laufen. Als Schülerin war ich so, oh mein Gott, 400. Der höchste Wert, den was ich jemals gesehen habe, war 1260. Ja, die Frau ist ja zwei Tage zu Hause im Koma gelegen und war ihm dann, hat er überlebt, hat dann sehr viele Infusionen bekommen, dass man den Blutzucker irgendwie wieder runterbekommt. Und ist dann irgendwann aus dem Koma wieder rausgekommen. Aber 1260 war echt ein heftiger Wert. War echt heftig. Deswegen, wenn du dann da mal einen Wert hast, was 200 ist, solltest du anschauen natürlich, aber solange es da jetzt da noch gut geht. Die meisten von euch werden einen Wert haben von 75 bis 100. Alles drüber muss man sich halt anschauen, weil es gibt halt dort zwei Szenarien. Entweder der Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, produziert zu wenig Insulin oder gar keins mehr. Also die zwei Szenarien gibt es zum Beispiel. Genau, so viel einmal da dazu. Dann gibt es natürlich jetzt Cholesterin, HDL, LDL, Triglyceride. Das sind also die Blutfettwerte, was jetzt auch wichtig ist. Und HDL und LDL, da gibt es immer eines, das ist gut und eines, das ist nicht so gut. Und das merkt man sich so. HDL ist das Hab dich lieb. Und LDL ist das, was wir nicht so gern wollen. Yeah, just saying. Also das ist so HDL, Hab dich lieb. Genau, und da geht es einfach um die Blutfettwerte. Das ist eine englische Abkürzung. High und Low. Deswegen HDL und LDL. Lipide. Genau, Blutfettwerte, auch wichtig, dass da eben der Blutfluss gut ist. Dann haben wir Elektrolyte, Mikronährstoffe, ein paar, und da ist halt wichtig einmal so Calcium, Kalium, Natrium, abwechselnd Salz-Wasser-Haushalt, dass das einfach so gut funktioniert. Dann haben wir noch Phosphat, Magnesium, Chlorid und Zink. Und ich finde, Magnesium und Zink sind da auch nochmal so wichtige Parameter, weil viele von euch werden vermutlich Magnesium und Zink supplementieren. Und da gehe ich jetzt gleich mal auf meine Frage ein, zwecks Supplemente. Soll ich meine Supplemente ändern? So, du willst ja wissen, ob das, was du supplementierst, was du gerade extern zuführst, wo du da vom Wert her stehst. Deswegen, wenn du das jetzt eine Woche vorher alles weglässt, weißt du ja nicht, ob das auch für dich so passt. Also da kann es ja dann sein, dass du bei der Blutabnahme zum Beispiel weniger Magnesium oder weniger Zink hast, als wie du dann normalerweise hast, weil du ja normalerweise deine Supplemente nimmst. Das heißt, ich würde am Abnahmetag von der Blutabnahme keine Supplemente nehmen, am Tag davor ganz normal. Man sollte 12 Stunden vor der Blutabnahme nüchtern sein. Und deswegen vielleicht so 12 Stunden vorher die letzten Supplemente noch nehmen und dann einfach nichts mehr so zuführen. Genau, dann haben wir noch Vitamin B12, was gerade bei Veganer wichtig ist. Also bei mir ist es halt so, mein Vitamin B12 ist stark erhöht. Der ist beim letzten Blutwert, also Blutabnahme war der echt hoch. Ich glaube, das ist, weil ich halt jeden Tag mein Rindfleisch mittags esse und weiß ich nicht, also kann nur daran liegen, aber Vitamin B12, das wird sonst extern zugeführt. Dann haben wir noch Folsäure, Selen, Vitamin D, Omega 3, also auch so Dinge, die was man durch Supplemente teilweise eh schon nimmt, einfach nur mal zur Überprüfung, hey, passt es? Und wenn da der Wert dann zum Beispiel zu niedrig ist bei Zink oder Magnesium und du hast gerade irgendein Problem, wie du schlafst schwer ein oder du hast extrem unreine Haut, dann kann man da schauen, okay, beim Blut sind die Werte da und da, du könntest da nur mal bei den Supplementen ein bisschen raufgehen. Nimm das mal. Genau, dann gibt es Eisen. Und Eisen gibt es auch so ein paar Eisenwerte, die was dann bei der Blutabnahme meistens dabei sind. Nämlich unter anderem wird das einmal unterteilt in Transferrin. Und Transferrin ist ein Transportprotein. Also überall, wo Trans davor ist, das ist für den Transport, das Transportprotein. Und ist eben wichtig, hängt da wieder zusammen bei der Hämoglobinsynthese. Weiß ich ein Wort da. Und Hämoglobinsynthese, weißt du wieder, Hämo? Genau, das haben wir schon gehabt. Das hat mit Erythrozyten, Blutbestandteil und so weiter, Blutkörperchen zu tun. Deswegen Eisen, Blutkörperchen, die roten, die haben sie lieb. Und deswegen Transferrin da wichtig. Und Ferritin ist dann der Wert, wo das zu viel vom Transferrin ein bisschen gespeichert wird. Deswegen sind da verschiedene Werte, die was man nur mal im Überblick hat. Dann wichtiger Punkt noch einmal, und der hängt auch wieder mit Wettkämpfen stark zusammen, das ist das Thema Schilddrüse. Schilddrüse, oh, Moment, muss kurz einmal, jetzt habe ich so viel geredet, mit einem trockenen Mund. So, Schilddrüse, da gibt es auch verschiedene Werte. Es gibt das TSH, das ist das thyroidstimulierende Hormon. Und dann gibt es natürlich so Werte, die hast du sicher auch schon gelesen, wie FT4 und FT3. Und was ist eigentlich der Unterschied von FT3, FT4? Beides sind so Vorstufen. Und T4 ist, also das 3 und das 4, mit der Schilddrüse hängt ja immer Jod zusammen. Und 3 und 4, das sind einfach die Jodbestandteile, die Jodanteile, von dem. Das heißt, FT4 hat 4 Jodteile, FT3 hat 3 Jodteile. Und FT4 ist so eine Art Speicherform, und wenn das dann im Körper eben so verstreut wird, gibt es nur T3, und FT3 ist dann die Arbeitsform. Das heißt, wenn von T4 ein Jodteil wegkommt, dann haben wir 3 Jodteile, und deswegen ist das dann T3 und die Arbeitsform. Genau. Soviel zur Schilddrüse. Gibt es natürlich auch wieder Hypothyreose und Hyperthyreose, das heißt Thyreose, alles was mit Thyr, also mit Y zu tun hat, ist so Schilddrüse, alles mit Hypo ist zu wenig, alles mit Hyper ist zu viel. Kannst du so merken, wie wenn jetzt wer voll hyperaktiv ist, solche Menschen kennst du, das ist so überdrüber. Genau. Und das, was eben dann bei den Wettkämpfen passiert, ist, dass unsere Schilddrüse in eine Unterfunktion reinrutscht, das heißt weniger produziert, und deswegen auch der Stoffwechsel nicht mehr so der beste ist. Und deswegen wollen wir schauen, dass, und meistens reguliert sie das eh von selbst. Ich sage da ganz oft so, du musst dem Körper einfach Zeit geben. Ich vergleiche auch so Wettkämpfe, du bist nicht von heute auf morgen in die Phase reingerutscht, gibt dir die Phase wieder zum Rauskommen. Und ich vergleiche das immer gerne immer mit Schwangerschaften. So, du warst 9 Monate schwanger, du kannst nicht erwarten, dass du einen Tag nachher wieder komplett back on track bist. Du solltest dir sicher immer 9 Monate wieder geben, bis sie alles reguliert. Und dasselbe ist halt bei Wettkämpfen auch. Die meisten sind noch die Wettkämpfe so ungeduldig, und da sage ich, lass im Körper mal arbeiten. Wenn wir sehen, der Körper arbeitet, das ist ein mega gutes Zeichen. Und auch das habe ich jetzt bei meinem Blutwert zum Beispiel gesehen, aber auch bei meinen Athletes, dass die Schilddrüse dann eh wieder hormonell mehr wird. Das heißt, die Schilddrüse einfach besser wieder arbeitet. Und man von derer Unterfunktion, indem man durch die Wettkämpfe reingerutscht ist, einfach wieder rauskommt. Genau, dann gibt es noch sowas wie Estradiol, Testosteron. Also Testosteron, auch wichtig. Natürlich jetzt bei Männern vermutlich nur mal, ja, die produzieren einfach viel mehr Testosteron. Aber Testosteron sinkt halt meistens auch in der Wettkampfvorbereitung, ist aber wichtig. Dann haben wir noch natürlich die Sexualhormone. Und da kommen dann unterschiedliche dazu. Das, was mir da wichtig ist zum dazu sagen, ist, dass du, wenn du zur Blutabnahme gehst und bei deinem Zyklus haben ja die Hormone, die sind ja nicht so, dass sie hoch und wieder runter, sondern das eine Mal am Anfang vom Zyklus ist das eine Hormon hoch, das andere ist niedrig und am Ende vom Zyklus oder in der Mitte ist dann genau umgekehrt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du von deinem Zyklus her immer zum gleichen Zykluszeitpunkt zur Blutabnahme gehst, dass man da einfach das nochmal besser vergleichen kann. Ob das jetzt am Anfang oder am Schluss ist, Hauptsache man kann es ja gut vergleichen. Was aber machen, wenn du jetzt zum Beispiel gar keine Tage hast? Ich mache das zum Beispiel so, ich habe eine Menstruations-App und bei dieser Menstruations-App, auch wenn ich jetzt keine Blutung habe, aber vielleicht irgendein Ziehen oder sowas merke und weiß, okay, das könnte aber da zusammengehören, trage ich mal fiktive Tage ein. Weil ich habe halt durch meine Hormonspirale jetzt keine Blutung, deswegen, ich trage mir immer so meine fiktiven Tage ein, das sollte ich Heißhunger bekommen, Stimmungsschwankungen, am Blähbauch, ich vielleicht weiß, ah, okay, passt, ich bin jetzt in dieser und dieser Phase, voll logisch, mein Körper arbeitet. Und da vielleicht einfach so den Rhythmus einfach beibehalten oder einfach mal so schauen, ob jetzt das derselbe Rhythmus ist, nach dem Wettkampf, wie vor dem Wettkampf, muss nicht sein, versteif dich nicht zu viel darauf. Aber ich finde, es macht schon Sinn, dass man zumindest so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat. Genau, es gibt da zum Beispiel jetzt einmal, und ich gehe das jetzt einmal so nach und nach durch, es gibt Östrogen, ist für den Wiederaufbau von der Gebärmutterschleimhaut, dann ist FSH, das ist für die Follikelreifung, also für die Eizelle da, für den Mini-Follikel. Dann wird das LH ausgeschüttet, das ist das luteinisierende Hormon. Das sorgt dann für den Eisprung und dann, je nachdem, wird befruchtet, wird nicht befruchtet. Wir gehen einmal davon aus, dass wir nicht befruchtet werden. Wird der Gelbkörper abgestoßen und Progesteron genau ist halt für die Vorbereitung von der Schleimhaut für die Befruchtung. Genau. Boah, das war jetzt zu schnell. Ich habe überlegt, ob ich eine extra Folge mache zu Sexualhormonen, dass wir da mal einen Zyklus gemeinsam betrachten. Schreibt es uns gerne auf Instagram unter beatrix.herzig, wenn euch das interessiert. Aber so 4 zyklusbedingte Hormone, was man kennen sollte, sind Östrogen, FSH, LH und Progesteron. Genau, that's the point. So, jetzt muss ich nur kurz schauen, genau, was soll man beachten, also so eure Fragen, was immer wieder reingekommen sind, was soll man beachten am Tag von der Blutabnahme? Bleib nüchtern. Nüchtern heißt nichts essen, du darfst Wasser trinken, wird aber da bei einem Glas bleiben, dass du jetzt auch nicht das Blut zu sehr verdünnst, sondern einfach so schluckweise Wasser trinken, nichts essen, zwecks ein Glukosewert auch. Und kein Nikotin und kein Koffein. Also das sollte man an dem Tag vielleicht vermeiden. Wäre gut für die Blutwerte. Dann 6 Hormonwerte, Cortisol und TSH, also Schilddrüsenhormone, sind am Morgen am stabilsten. Deswegen macht es schon Sinn, gleich am Morgen zur Blutabnahme zu gehen. Thema Supplemente habe ich jetzt eh schon gesagt. Trainingspause, Entschuldigung, Trainingspause brauchst du keine. Du kannst einen Tag davor auch trainieren. Ich würde jetzt das Training nicht kurz vor der Blutabnahme da reinstopfen. Aber du kannst einen Tag davor auch trainieren, weil sicher kann es sein, dass gewisse Werte erhöht sind. Aber wenn du weißt, dass du am Tag davor trainiert, dann ist das wieder nachvollziehbar. Und genau, so viel dazu. Also das würde ich dir da noch mitgeben. Und gerade als Frau ist das halt auch sowas, wenn man in der Früh zum Beispiel jetzt nüchtern trainiert, weil du denkst, ich muss ja für die Blutabnahme nüchtern sein, ist das Bullshit. Weil im Vergleich zu Männern dann Frauen gleichmals Cortisol ausschütten, und das ist ein Stresshormon und das ist einfach nicht gut, das wollen wir nicht. Ich glaube, ich habe jetzt alles beantwortet, das ist eine sehr lange Folge wieder geworden. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder ich auf irgendwas genauer eingehen soll, dann gib mir gerne Bescheid. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, Pfirti und Baba.